Wissenschaftsgespräche. Willkommen zu einer neuen Folge von den Napfgesprächen, dem Podcast von Petman und Canina. Heute beschäftigen wir uns mit der Bauchspeicheldrüse, einem Organ, das eine Schlüsselrolle in der Verdauung spielt. Unser Fokus liegt auf zwei wichtigen Erkrankungen. Einmal die Pankreatitis und zum anderen die exokrine Pankreasinsuffizienz, kurz EPI. Napfgespräche, der Podcast.
Ja, und heute sprechen wir auch über die komplexen Vorgänge der Verdauung, insbesondere darüber, was passiert, wenn die Nahrung vom Magen in den Zwölffingerdarm weitergeleitet wird. Wer noch nie geguckt hat, was das ist, der Zwölffingerdarm, bitte einmal anschauen, der hat quasi keine zwölf Finger. Wir schauen uns an, wie die Bauchspeicheldrüse, die Gallenblase und Hormone wie Cholecystokinin dabei zusammenarbeiten, ich bin stolz auf mich, ein schweres Wort, um Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate aufzuspalten. Außerdem gehen wir darauf ein, was passiert, wenn dieser Prozess gestört ist. Von der Entstehung einer Pankreasinsuffizienz bis hin zur möglichen Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Es wird also wissenschaftlich spannend und gleichzeitig sehr praxisnah.
Und es wird noch eins, nämlich ein Wortlernmodul. Weil CCK, wie hast du das nochmal genannt?
Ah, Mensch, Joe, jetzt hast du mich komplett aus dem Konzept gebracht. Das heißt Cholecystokinin.
Sehr schön.
Joe, wie funktioniert die Bauchspeicheldrüse denn eigentlich?
Was genau passiert eigentlich, wenn die Nahrung aus dem Hundemagen zum sogenannten Zwölffingerdarm weitergeleitet wird? Was passiert da? Der Zwölffingerdarm ist das, was direkt nach dem Magen kommt. Wenn die Nahrung den Magen des Hundes verlässt, beginnt ein neuer, entscheidender Abschnitt der Verdauung. Im Magen wurde jetzt die Nahrung zuvor schon durch intensive Muskelbewegung zerkleinert und durch die Magensäure sowie Enzyme wie Pepsin und dergleichen in einen sauren, halbflüssigen Zustand gebracht, den sogenannten Thymus. Und dieser Nahrungsbrei wird nun portionsweise durch den Schließmuskel, durch diesen Pförtner, am unteren Ende des Magens in den Zwölffingerdarm weitergeleitet, den ersten Abschnitt des Dünndarms. Und hier setzt die Verarbeitung auf einer ganz anderen Ebene an, bei der mehrere Organe eng zusammenarbeiten. Zunächst wird die stark saure Magensäure des Thymus neutralisiert. Also der liegt so bei 2 pH. Und jetzt sagt das nachfolgende Organ, ja, das sagt dann ganz einfach der Zwölffingerdarm, das ist mir zu sauer. Ja, wir müssen dringend den Betriebsrat einschalten, weil wir müssen das neutralisieren. Wir wollen das auf einem Wert von 7 pH haben. Ja, und weil wir brauchen in der Verdauung in den kommenden Abschnitt ein wenig saures bis basisches Milieu. Und diese Neutralisierung erfolgt durch Bicarbonat, eine basische Substanz, die von der Bauchspeicheldrüse in den Zwölffingerdarm abgegeben wird. Ohne diese basische Substanz und ohne diese Neutralisierung würde die Magensäure die empfindlichen Schleimhäute des Darms angreifen und die Enzyme, die jetzt zum Einsatz kommen sollten, könnten nicht wirklich richtig arbeiten. Kommt vielleicht dem einen oder anderen schon bekannt vor, ja, dass es da dementsprechend ja Verdauungsprobleme gibt, die immer wieder, hört man das ja, mit Magensäure zu tun haben. Das ist genau dieser Prozess. Und parallel dazu gibt die Bauchspeicheldrüse in dem Moment eine Vielzahl von Verdauungsenzymen in den Zwölffingerdarm ab, die auf die drei Hauptnährstoffe, nämlich der Nahrung, spezialisiert sind. Das sind auf der einen Seite Amylasen, die kümmern sich um die Kohlenhydrate, indem sie diese in kleinere Zuckerbausteine wie Maltose und schließlich in Glucose zerlegen. Dann spielen noch die Lipasen, die die Fette spalten, eine Rolle, indem sie die Fettmoleküle in Glycerin und freie Fettsäuren aufbrechen. Und dann haben wir noch Proteasen wie Trypsin und Chymotrypsin. Die sind für die Eiweiße zuständig und zerlegen sie in kleine Peptide und schließlich in einzelne Aminosäuren. Das haben wir auch schon mal gehört in einer unserer Sendungen. Ja, brauchen wir Fleisch oder braucht der Hund Aminosäuren? Und genau da findet das statt. Eine ebenso wichtige Rolle spielt die Galle, die aus der Gallenblase in den Zwölffingerdarm abgegeben wird. Die Galle spielt eine wichtige Rolle, weil das, was in der Leber produziert wird, Na, nochmal. Die Galle wird in der Leber produziert und enthält Gallensäuren, die wie eine Art biologisches Spülmittel funktionieren. Sie zersetzen größere Fettklumpen in winzige Tröpfchen. Ein Prozess, der als Emulgation bezeichnet wird. Und diese Emulgation ist entscheidend, da die Lipasen der Bauchspeicheldrüse nur so Zugang zu den Fetten erhalten und diese effizient abbauen können. Wenn das nämlich nicht passiert, dann haben wir diesen schönen, bekannten Fettstuhl. Dann wissen wir auch in dem Moment, dass in der Galle was nicht richtig funktioniert hat bei dieser Aufspaltung. Und während all diese Prozesse ablaufen, sorgt die Schleimhaut des Zwölffingerdarms für eine optimale Durchmischung des Thymus mit den Verdauungssäften. Dann haben wir noch eine rhythmische Kontraktion der Darmmuskulatur. Dadurch wird der Nahrungsbrei weiter bewegt, sodass er gleichmäßig mit den Enzymen und der Galle in Kontakt kommt. Gleichzeitig werden diese Nährstoffe, vor allem einfache Zucker, über die Schleimhaut aufgenommen und dann ab ins Blut transportiert. Der Zwölffingerdarm ist somit der Ort, an dem die Nahrung aus ihrem groben Zustand in eine Form überführt wird, die es dem Körper erlaubt, die lebenswichtigen Bausteine aufzunehmen. Und dieser fein abgestimmte Prozess bereitet die Nahrung optimal für die weiteren Abschnitte des Dünndarms vor, wo die endgültige Aufnahme der Nährstoffe in den Körper erfolgt. Um das mal so ganz kurz und knapp so zu beschreiben. Und genau an dieser Stelle funktionieren dann oftmals diese Prozesse nicht, weil wir einfach eine zu starke Magensäure haben. Wir haben keine Neutralisierung im vorderen Dünndarm, also im Zwölffingerdarm. Und da finden dann leider diese ganzen Probleme statt, wie zum Beispiel, dass sich eine Pankreas entzünden kann, eine Bauchspeicheldrüse.
Ja, das ist dann die sogenannte Pankreatitis. Wir klugscheißen hier nicht. Das ist ja dann auch immer die Diagnose, die der Tierarzt stellt und der auch dringend eingeschaltet werden sollte in solchen Fällen. Oder halt eben einer Insuffizienz. Was ist das, Joe? Wie funktioniert das? Ich weiß, wie das meine Kollegin Charlotte, Doc Charlotte immer erklärt. Die sagt immer, im Grunde ist das wie ein Motor. Und wenn der Motor heiß wird, dann ist es eine Itis. Und wenn der Motor aufhört zu laufen, dann ist es eine Insuffizienz. Das finde ich ist ein sehr schönes Bild. Nur es wäre toll, wenn du das ein bisschen ausführlicher erklären könntest.
Gut, dass du Itis und nicht Iltis gesagt hast.
Das hätte gestunken. Du hast immer das letzte Wort, Mensch.
Also eine Pankreasinsuffizienz und eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse, ja, du hast das Wort ja schon genannt, die Pankreatitis, entstehen ganz häufig durch ein Zusammenspiel verschiedenster Faktoren, die dann den normalen Ablauf der Verdauung und die Funktion der Bauchspeicheldrüse beeinträchtigen können. Ja. Die Bauchspeicheldrüse produziert Verdauungsenzyme, haben wir vorhin schon gehört, die normalerweise erst im Dünndarm aktiv werden, um Nährstoffe wie Fette, Proteine und Kohlenhydrate aufzuspalten. Gleichzeitig produziert sie Bicarbonat. Ja, das ist diese Salze, und die Magensäure im Dünndarm zu neutralisieren. Und der Prozess wird durch Hormone wie heißt das Wort?
Cholestystokinin.
CCK.
Ich wollte gerade sagen, sag doch einfach ab sofort CCK. Jetzt wissen unsere Zuhörer ja Bescheid.
Also dieser Prozess wird durch Hormone wie Cholestystokinin. Nein, du kannst das viel besser. Sag's nochmal, Sabine.
Cholestystokinin.
CCK gesteuert. Ja, genau. Das ist praktisch die Ausschüttung der Enzyme. Ja, das regt die Ausschüttung der Enzyme an, und sobald dann die Nahrung den Zwölffingerdarm erreicht, passiert das. Und wenn der Ablauf gestört ist, etwa zum Beispiel durch eine unzureichende Hormonproduktion oder eine Blockade im Gallengang oder eine chronische Überbelastung, können dann dementsprechend Probleme entstehen. Chronische Überbelastung ist dann in dem Fall, das kann sogar Stress sein, eine chronische Überbelastung, ne? Stress für den Darm, Reizdarm, geschehen und dergleichen. Und eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse tritt dann in dem Moment auf, wenn die Verzauungsenzyme bereits innerhalb der Bauchspeicheldrüse aktiviert wurden, anstatt im Dünndarm. Ja, das kann passieren, wenn der Abfluss der Enzyme behindert wird, zum Beispiel durch Gallensteine oder eine Verengung der Ausführungsgänge. Kann auch passieren. Ja, die Enzyme beginnen dann nämlich leider schon, das Gewebe der Bauchspeicheldrüse selbst zu verdauen. Das heißt, in dem Moment kommt dieser Selbstverdauungsprozess in Gang, den man auch schon mal hier und da gehört hat. was dann wieder zu einer Entzündungsreaktion führt. Begleitend können dann Symptome wie starke Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und auch dementsprechende Verdauungsprobleme auftreten, bis dahin, dass man vielleicht sogar sieht, dass am Ende nicht verdaute Bestandteile der Nahrung hinten wieder rauskommen. Und im Falle einer solchen chronischen Belastung.
Das ist ein absolutes Indiz, ne?
Genau. Ja. Und in dem Falle solcher chronischen Belastung, wie sie durch wiederholte Entzündungen oder anhaltende Fehlregulation auftreten kann, wird die Bauchspeicheldrüse eigentlich zunehmend immer mehr geschädigt. Dabei gehen funktionelle Zellen verloren, und das ist das Schlimme, die für die Produktion von den Verdauungsenzymen dann zuständig sind. Und diese dauerhafte Einschränkung der Enzymproduktion wird dann als Pankreasinsuffizienz bezeichnet. Und die führt dazu, dass die Nahrung im Darm nicht mehr vollständig aufgespalten und verdaut werden kann. Und die Folge sind, kennst du auch, Gewichtsverlust, was haben wir noch, Durchfall, schlechter Allgemeinzustand, ne? So ja. Generell des Hundes, dass du siehst, dass das Fell nicht in Ordnung ist, der fühlt sich schlapp, der hat Bauchschmerzen, der zieht so seinen Bauch hoch. Und das passiert einfach, weil wichtige Nährstoffe nicht mehr ausreichend aufgenommen werden können.
Oben rein, unten raus.
Genau. Ein, ich würde mal sagen, entscheidender Faktor bei der Entstehung dieser Zustände kann auch die Ernährung sein und ist auch meistens die Ernährung. Fette. Ja, wir haben leider viel zu fette Hunde. Adipositas über 50%. Und schwer verdauliche Nahrung. Ja, das kann durch extrudiertes Trockenfutter kommen, das kann durch selbstgekochtes Futter kommen, das kann ja, auch Dosenmagen sein.
Oder wenn man das Fett zu schnell nach oben zieht, ne, wenn man anfängt Sport zu machen, Fett ist ja per se nichts Schlechtes, nur wenn man zu doll die Bauchspeicheldrüse damit triggert, indem man das nicht langsam einschleicht, ne, dann passieren solche Sachen leider auch sehr häufig.
Genau, und das kann dann in dem Moment die Bauchspeicheldrüse übermäßig belasten, da sie eine hohe Enzymproduktion erfordern. Ja, und wird diese Belastung chronisch, weil es immer wieder vorkommt, erhöht sich das Risiko für Entzündungen und natürlich logisch langfristige Schäden. Auch hormonelle Störungen, wie zum Beispiel ein Mangel an ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Kannst du das? CCK.
Cholestizokinin.
Genau. Ja, genau. Schön, dass du mir das abnimmst. Könnte zu einer unzureichenden Regulation der Enzymabgabe führen und damit natürlich die Verdauung weiter stören. So, das sind so diese Prozesse, die laufen dort ab. Und die Entwicklung von einer funktionalen Störung bis hin zu einer chronischen Erkrankung ist oft ein schleichender Prozess, der nicht sofort erkannt wird und wirklich teilweise über 2 oder 3 Jahre auch laufen kann. Deshalb ist es wichtig, erste Anzeichen wie Verdauungsprobleme, wiederkehrende Bauchschmerzen oder Veränderungen im Kot wirklich ernst zu nehmen und frühzeitig abzuklären.
Ja, ich kann da ein Lied von singen. Mein einer Hund, der Linus, der war schon mit Knolle zusammen, aber der ist im November 17 dann gegangen. Der ist 14,5 Jahre damit alt geworden. Das hat gut geklappt, nur deswegen sind wir durch diesen ganzen Prozess einmal durchgegangen. Und das ist super, super aufregend, gerade wenn man sich vorher damit noch überhaupt nicht beschäftigt hat. Und wenn sie gestört ist, nämlich diese Bauchspeicheldrüse, hat das eben massive Auswirkungen auch auf den Körper. Besonders spannend finde ich den Zusammenhang mit von dem, ich sage jetzt einfach mal CCK, wahrscheinlich lachst du jetzt.
Das ist auch ein wesentlich freundlicheres Wort. Ich danke dir vielmals, weil es dieses Cholestizokinin, es ist für mich echt schwierig auszusprechen. Also ja. Wer von den Zuhörern das besser kann, der möge uns bitte mal so eine Aufnahme schicken und sollte das locker flüssig raushauen.
Ja, das hat eben, wie gesagt, eine massive Auswirkung. Und das Hormon regt die Verdauungsenzyme an und steuert den Gallenfluss. Ja, also ein Mangel daran kann ebenfalls Verdauungsprobleme verursachen. Das wird aber ganz häufig verwechselt mit einer Insuffizienz. Das heilt aber wieder aus und dann reicht das im Grunde, wenn man Enzyme zufüttert, so über 1 bis 3 Monate. Dann reguliert sich das meist wieder ein.
Ja, aber davon hört man ja nichts. Ne? Wann hörst du mal, dass ein Hund einen CCK-Mangel hat? Oft wird einfach nur gesagt, ja, der hat eine Pankreasinsuffizienz oder der hat eine Pankreatitis.
Wo die meisten. Aber plötzlich war es wieder weg und das kann dann immer nicht sein. Ne?
Genau. So, und das ist so, wenn praktisch ein CCK-Mangel vorliegt, ja, dann kann einfach die Verdauung nicht mehr optimal funktionieren. Das ist aber reversibel, das heißt, noch so ein Wort, reversibel, ja, es ist reversibel, das heißt also, es ist etwas, was wieder zurückgeführt werden kann.
Hick, heck, hock, deliratstock,
genau. Ja, mach dich ruhig lustig, dass ich mich heute hier ständig verspreche, aber es gehört einfach mit dazu.
Macht doch nichts.
Genau, also das CCK wird auf jeden Fall freigesetzt in dem Moment, wo Fette und Proteine im Zwölffingerdarm ankommen. Das kann ich schön lockerflossig sagen. Und ja, und das hat, dabei hat es gleich mehrere Aufgaben. Ja, zum einen sorgt es dafür, dass die Bauchspeicheldrüse Verdauungsenzyme abgibt, die diese Nährstoffe aufspalten. Und zum anderen regt es die Gallenblase an, Galle auszuschütten, was für die Fettverdauung essentiell ist, haben wir vorhin gesagt. Ja, und das interessanterweise ist auch, dass dann halt das CCK ein Sättigungsgefühl auslösen kann, das ganz einfach Signale an das Gehirn sendet, wenn ausreichend Nahrung im Darm ist. Oftmals dann auch etwas, was man feststellen kann, dass der Hund ein Nimmersatt ist, ja, kann das auch damit zusammenhängen. Das muss man einfach abchecken lassen. Und ein Mangel daran kann dann nicht nur Verdauungsprobleme verursachen, sondern möglicherweise auch dazu führen, dass das Sättigungsgefühl wirklich gestört ist, auch langfristig. Und das zeigt dann ganz einfach, wie eng die Verdauung und die hormonelle Regulation des Körpers miteinander verbunden sind.
Ja, genau. Also, Joe, wir haben gesehen, das ist ein tolles Thema. Es ist sehr, ja, weitreichend und wir müssen genug Hintergrundinformationen haben.
Was sind denn dann so typische Auslöser mal als Hintergrundinformation? Ich habe jetzt genug gesabbelt, jetzt kannst du mal sabbeln.
Also typische Auslöser sind zum Beispiel, was ich vorhin kurz schon angerissen habe, fettreiche Mahlzeiten, beziehungsweise fettreiche Mahlzeiten sind ja, wenn Hunde viel Sport machen oder einfach Energie brauchen, nicht schlecht, das langsame Heranführen an fettreiche Mahlzeiten, gerade beim Barfen. Ne? Mhm. Natürlich wie immer Übergewicht, ne, massives Übergewicht, dann Medikamente wie Diuretika und natürlich auch ganz oft genetische Faktoren. Wir haben Yorkshires, Collies. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass die Zen-Hunde das tatsächlich über die Genetik mitgegeben kriegen. Ich habe das ganz oft in der Ernährungsberatung, dass Zen-Hunde tatsächlich eine Insuffizienz der Bauchspeicheldrüse haben. Ja, und welche Symptome sollte man im Blick haben, lieber Joe?
Naja, Erbrechen, definitiv. Ja, dann fettiger Durchfall. Das riecht auch meistens etwas strenger. Dann ist es oftmals gepaart mit einer Appetitlosigkeit. Ja, der Hund geht so über das Futter drüber, wendet dann sein Gesicht so ein bisschen angewidert ab, dem ist schlecht. Ja, er hat starke Bauchschmerzen.
Das kann Knolle gut, ja.
Und bei der chronischen Form sind es dann die Symptome schleichender, etwa Gewichtsverlust, trotzdem ein wirklich guter Appetit da ist und ein schlechtes Fell. Und das kann sich wirklich über längeren Zeitraum hinziehen. Was würdest du denn sagen aus der Erfahrung heraus, wie behandelt man in dem Moment eine Pankreatitis?
Also die Behandlung beginnt immer mit einer Flüssigkeitstherapie und Schmerzmitteln. Ja, die kommen an Tropf, wenn es ganz schlimm ist. Menschen kommen damit sofort ins Krankenhaus. Ja, Hunde sollten da auch betreut werden. Und nochmal bitte immer zum Tierarzt gehen. Und natürlich mit Schmerzmitteln, denn das tut richtig, richtig doll weh. Und wenn der Hund stabil ist, kann man fettarme Schonkost einführen. Mir ist nochmal wichtig zu erwähnen, dass die Bauchspeicheldrüse nicht gerne Faser mag. Und ich weiß, dass häufig solche Gastritis-Produkte, die fettreduziert sind, empfohlen werden. Aber gerade diese Produkte haben halt erheblich, also ganz viel Faser drin. Und das sollte man gerade bei einer Pankreatitis und am Anfang der Fütterung überhaupt nicht machen. Die mag einfach keine Faser, das kann man sich gut merken. Ne, ein bisschen Reis geht, auch ganz weich gekocht, Kartoffeln, ja, und ein bisschen Reis und wie gesagt ganz
Fleisch aber auch, ne? Fleisch weich darf, gekocht. Muss ja, wirklich klein sein, das muss wirklich so fein wie möglich sein, am besten püriert.
Ja, und am Anfang wirklich auch kochen, wenn es ganz schlimm ist noch. Na, das macht Sinn. Also quasi einfach eine Barf-Mahlzeit, die man kocht, das kann man ja lernen, was man da ergänzen muss, sowas halt zu machen. Ne, und langfristig dann natürlich, wenn der Hund wieder stabil ist, auch die Futtermenge einfach erhöhen, weil die nicht so viel aufnehmen können. Ja.
Was können die denn nicht aufnehmen?
So viel Nährstoffe. Das passiert einfach dadurch, dass die nicht mehr richtig verdauen. Und deswegen, wenn die dann wieder stabil sind, kann man einfach auch ein bisschen mehr füttern als vorher, damit die nicht so wahnsinnig an Gewicht abnehmen. Natürlich immer schon kosttechnisch.
Genau, das war jetzt so bei der Pankreatitis. Ne? Und wenn wir dann die EPI haben, also die exokrine Pankreasinsuffizienz, was unterscheidet sich da dann in dem Moment von der Ernährung?
Hier produziert die Bauchspeicheldrüse ja keine beziehungsweise kaum Verdauungsenzyme, je nachdem, wie weit das fortgeschritten ist. Das rechnet dann aber auch der Tierarzt ganz genau aus, wie viel von den Verdauungsenzymen dazu muss. Und dadurch kann der Hund die Nahrung nicht mehr richtig verwerten. Und das führt eben zu Gewichtsverlust. Man sieht es auch an fettigem Kot und permanentem Hunger. Und wie unterscheidet sich das, Joe, denn von einem CCK-Mangel? Du hast ja gerade vorhin davon gesprochen, ne, dass es das auch oft sein kann. Deswegen frage ich dich jetzt.
Jetzt haben wir auf der einen Seite die Pankreasinsuffizienz, also die EPI, und auf der anderen Seite haben wir einen CCK-Mangel. Wie unterscheidet sich denn ganz einfach der CCK-Mangel von einer EPI?
Es ist relativ einfach, denn der CCK-Mangel, ist das schön, dass wir uns darauf geeinigt haben, auf die Abkürzung.
Genau.
Der ist meist vorübergehend und kann, wir haben das oben ja schon mal kurz erwähnt, durch eine angepasste Ernährung einfach reguliert werden. Ne, bei der EPI, also der exokrinen Pankreasinsuffizienz, ist die Gabe von Enzympräparaten halt lebenslang nötig, denn sonst kann der Hund nicht mehr leben.
Aber bei den Enzympräparaten bitte vorsichtig sein. Das sollte wirklich abgecheckt werden,
ja,
damit er nicht einfach gesagt wird, dass ich höre das so oft, dass und so schnell, ja, da müssen jetzt Enzyme gegeben werden, ja, die Pankreas, die funktioniert nicht mehr richtig und da werden da einfach Enzympräparate draufgehauen, weil man muss ja wirklich gucken, was funktioniert bei der Pankreas nicht. Funktioniert die Amylase nicht? Ja, funktioniert die Proteinverdauung nicht oder funktioniert die Fettverdauung nicht? Und dementsprechend kann ich ja nicht, wenn ich jetzt alles andere funktioniert, meistens ist es irgendwie die Fettverdauung, dass das mit der Galle zusammen nicht funktioniert, dann kann ich da nicht irgendwas draufhauen, was dann letztendlich alle anderen Sachen, die normal sind, dann plötzlich auch mit zusätzlichen Enzymen belastet, weil dann kann dadurch natürlich auch eine Pankreas geschädigt werden. Also da wäre ich laienhaft wirklich sehr vorsichtig mit. Und ich höre es auch leider immer wieder von vielen Ernährungsberatern, die das einfach so, ohne dass da irgendwo über einen Tierarzt was abgecheckt worden ist, das einfach mit empfohlen wird, pack das da einfach rein, der hat Verdauungsprobleme, das wird damit gelöst. Und bei einer langfristigen Gabe muss es wirklich auch geguckt werden, hat dieser Hund denn tatsächlich eine chronische Schädigung? Weil gebe ich auch diese Enzyme zu lange, setze ich ja an für sich die Bauchspeicheldrüse außer Funktion.
Die wird ausgenockt, ja.
So, und dann übernimmt letztendlich das zugeführte Enzym am laufenden Meter die Arbeit. Und die Pankreas, die zieht sich zurück und macht eigentlich gar nichts mehr. Und deswegen muss man das wirklich ganz, ganz, ganz vorsichtig behandeln und immer wieder auch checken lassen, ist das jetzt richtig oder nicht. Ja, wie haben sich die Werte verändert? Sind wir wieder in einem Normalzustand und dergleichen? Also von daher sind zuverlässige, laufende Überprüfungen sehr, sehr wichtig.
Ja, der Tierarzt misst trypsin-ähnliche Immunreaktionen, TLI im Blut.
Genau, richtig. Und es ist etwas Wichtiges. Ich weiß, dass dein Herz dafür brennt, meins auch. Aber wenn der Hundehalter zum Tierarzt geht und sagt, ich brauche ein Blutbild, ich muss das checken lassen, was muss er dann da sagen?
Dass er auf jeden Fall gerne auch die Bauchspeicheldrüse mitgetestet haben möchte, denn die meisten Menschen denken, wenn das Blutbild in Ordnung ist, ist alles in Ordnung. Und das ist bei weitem nicht so, ne? Das frage ich immer ganz häufig. Was sagt der Tierarzt dazu? Und dann kommt immer, ist alles in Ordnung mit dem Hund? Wir haben ein großes Blutbild machen lassen. Und die wenigsten wissen, dass eben dieses TLI im Blut extra gemessen werden muss. Oder halt eben über einen Kot kann man das auch machen mit pankretischer Elastase. Ja, die kann man untersuchen. Und das sind wirklich zuverlässige Tests. Und die müssen zusätzlich stattfinden. Sonst ist es Asche.
Asche? Du meinst?
Ja, wie du das oben auch schon gesagt hast.
Ach so, okay, alles klar. Ich dachte jetzt verbrannte Asche von wegen des Geldes. Nein,
das ist. Ja, das natürlich auch. Aber das wollen wir ja hier nicht unterstellen, ne?
Genau. Wenn ich jetzt eine Enzymgabe mit zum Futter gebe, gehen jetzt mal ein bisschen auf Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren und Vitamin B12 und dergleichen ein. Wird das eigentlich dann in dem Moment belastet, wenn ich zu viel gebe? Können dann diese Vitamine und Nährstoffe noch aufgenommen werden?
Also die Schulmedizin sagt bloß kein Fett extra und negiert die Omega-3-Fettsäuren. Dadurch, dass sie so stark entzündungshemmend wirken, meine ich und ich denke auch viele andere Heilpraktiker und Ernährungsberater, dass wir hier tropfenweise diese sehr wohl einsetzen können. Auf jeden Fall ist gerade bei den Omega-3-Ölen sehr wichtig, dass sie sehr hochwertig sind. Ja, also dass das Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6 maximal 1:5, besser 1:3 sogar oder sogar 1:1 sind. Ja, und Achtung, dass das Omega-3-Öl tatsächlich mit einem natürlichen Antioxidans stabilisiert wird. Denn es wird vermutet, dass die Lipidperoxidation, die das sonst auslösen könnte, tatsächlich bei einer EPI und auch bei einer Entzündung sehr oft zugrunde liegt. Und Vitamin B12 muss häufig supplementiert werden und sollte auch prophylaktisch supplementiert werden in so einem Fall, weil dieser sogenannte Intrinsikfaktor im Darm durch diese vielen Durchfälle und durch die Belastung häufig nicht mehr funktioniert. Denn B12 kann der Hund ja normalerweise selbst synthetisieren. Okay, ich fasse das jetzt nochmal kurz zusammen. Omega-3-Fettsäuren sind sehr wichtig, weil sie stark entzündungshemmend wirken. Bitte ganz langsam einschleichen und tropfenweise wirklich anfangen und darauf achten, dass es ein sehr hochwertiges Omega-3-Öl ist. Ne, also das Verhältnis zwischen Omega-3 und 6, ich sag mal 1:3 ist und dass die mit einem Alpha-Tocopherol, also mit einem natürlichen Vitamin E stabilisiert sind. Ja, denn es gibt tatsächlich Studien dazu, dass die Öle, die nicht stabilisiert sind, umkippen und eine Lipidperoxidation auslösen. Und das ist häufig der Grund dafür, dass sich eine Bauchspeicheldrüse entzündet und dann in der Folge eben auch insuffizient wird. Des Weiteren ist B12 wichtig, dass es supplementiert wird, denn die Därme sind durcheinander. Der Hund kann B12 nicht mehr synthetisieren und deswegen muss es dann quasi zugegeben werden. Ne, insbesondere dann, wenn wir die Nahrung kochen, sind die B-Vitamine oder wenn wir die BARF-Ration garen, da sind die B-Vitamine natürlich dann auch kaputt gegangen.
Genau. Ich fasse nochmal alles zusammen, so wirklich so zum Ende hin, weil es ist doch eine Menge gewesen an Informationen.
Mit oder ohne Lieblingswort?
Ohne Lieblingswort, weil das haben wir vorhin schon genug rumgestottert. Das müssen wir unseren Zuhörern nicht weiter zumuten. Also wenn ihr als Hundehalter den Verdacht habt, dass euer Hund eine exokrine Pankreasinsuffizienz, also eine EPI oder eine Pankreatitis hat oder sie sogar bestätigt wurde, gibt es wichtige Anzeichen und Verhaltensweisen, auf die ihr achten solltet. Häufige Symptome, wie wir gesagt hatten, bei der EPI sind chronischer Durchfall, oft hellgelb, ja, fettig, glänzender Kot, deutlicher Gewichtsverlust trotz normalem oder sogar gesteigerten Appetit, sowie ein schlechter Zustand des Fells, also stumpfes Fell, vielleicht sogar fettig, das ist auf jeden Fall nicht der Hund, den ihr kennt. Und bei einer akuten oder chronischen Pankreatitis treten dann hingegen oft Bauchschmerzen auch auf, die sich durch Unruhe, eine gekrümmte Haltung, Winseln, Vorderkörpertiefstellung dann dementsprechend deutlich zeigen. Auch Erbrechen, Appetitlosigkeit, Fieber kann auch mit dazukommen und so eine Mattigkeit oder Abgeschlagenheit, das merkt ihr an eurem Hund ja sofort, wenn der nicht mehr ganz so durch die Gegend flitzt, sondern so ein bisschen ruhiger wird und irgendwie so spazieren gehen so macht, dann sollte man da dementsprechend schon drauf achten. In beiden Fällen gilt auf jeden Fall frühzeitig einen Tierarzt aufsuchen, um ganz einfach die Verdachtsdiagnose ganz klar zu klären. Auf der einen Seite entweder durch einen Bluttest oder und eine Kotuntersuchung oder auch ein Ultraschall kann dann nämlich die Ursache der Beschwerden ganz klar festgestellt und eingegrenzt werden. Wichtig ist, dass der Hund in dieser Zeit leicht verdauliche und angepasste Ernährung bekommt, die die Bauchspeicheldrüse auf jeden Fall entlasten. Auf gar keinen Fall fettreiche Futtermittel. Gegebenenfalls eine gezielte Enzymergänzung würde ich aber erst machen, wenn ich wirklich es abgeklärt habe, was genau vorliegt und welche Enzyme wie gegeben werden müssen und in welcher Menge. Wenn jetzt eine EPI diagnostiziert wurde. Und was auch wichtig ist in dem Moment, ist auch Leckerlis und dergleichen. Das sind oftmals, je nachdem wie hochverdaulich solche Leckerlis sind, ist das etwas, was auf jeden Fall reduziert werden muss, auch morgens früh. Das leckere Käsebrot, das Leberwurstbrot, ja. Man muss dann auch seiner Verwandtschaft und Bekanntschaft klar machen, dass der Hund das nicht haben darf. Auch vor allen Dingen vielleicht sogar ja Essensreste vom Tisch und dergleichen sind absolut tabu. Darf nicht mehr stattfinden. Und beim Tierarzt, was Sabine vorhin schon sagte, muss auf jeden Fall ganz klar geklärt werden, bitte ein geriatrisches Blutbild, dann den TLI-Test, also Trypsin-like immunreaktiv, das ist diese Abkürzung dafür, dann müsst ihr den CPLI und FPLI, das ist der Kanine, bei der Katze ist es der feline Pankreatitis-Wert, dann Amylase und Lipase muss gecheckt werden. Die Organwerte sollten, das heißt Leber und Niere und dergleichen, sollten dementsprechend drin sein, was bei einer bei einem geriatrischen Blutbild dann so viel auf jeden Fall drin ist. Und das CRP, das ist das C-reaktive Protein, um ganz einfach als Entzündungsmarker zu zeigen, ist da eine Entzündung im Körper, ja oder nein. Das sind so die ganzen Dinge, die auf jeden Fall beim Blutbild gecheckt werden sollten. Fällt dir noch was ein dazu?
Ja, ich habe noch einen Joker. Und zwar einen Joker für die Tiere, die schon lange erkrankt sind und auch sehr abgenommen haben mit diesen beiden Erkrankungen. Also sowohl EPI als auch die Itis. Es gibt einen Trick, wie wir ein bisschen mehr Energie zusätzlich in die Hunde geben können. Und dieser Trick ist sehr einfach und auch sehr kostengünstig. Es gibt bei Canina ein Bio-Kokosöl. Und Kokosöl hat die besondere Eigenschaft, sehr viel mittelkettige Fettsäuren zu haben. Und die belasten die Bauchspeicheldrüse nicht, die Leber nicht, die Galle nicht. Ja, die kann ich also geben, ohne dass eine Reaktion erfolgt. Und das ist total klasse. Na, damit habe ich mal eine Dogge, die 6 Kilo zunehmen musste. Die haben wir wieder dicker gefüttert. Und am Anfang haben wir tatsächlich Kokosöl, was unter den Fingernagel passte, haben wir der Dogge gegeben. Und innerhalb von einem Jahr hat die 6 Kilo wieder zugenommen. Das ist unglaublich, dass das geklappt hat. Da bin ich auch sehr dankbar für, dass es dieses Öl gibt. Na, nebenbei bemerkte, dass auch keinerlei Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel. Das nutzen wir ja auch häufig, wenn wir nicht wollen, dass der großartig schwankt, aus was für Gründen auch immer.
Und dann haben wir von Canina noch ein tolles Produkt, das ist Canivita.
Ja, wir haben mehr, noch viel mehr tolle Produkte.
Noch viel mehr, aber das sind so, wir wollen ja nicht zu viel in die sowieso schon und den sowieso schon gestörten Ablauf des Körpers jetzt gerade reingeben. Aber das Canivita aus einem ganz einfachen Grund. Canivita stellt die 11 wichtigen, lebenswichtigen Vitamine zur Verfügung. Und zwar ausschließlich dann in dem Fall über die Schleimhäute. So, das heißt, es läuft nicht über den Verdauungstrakt, es läuft nicht über die sowieso angeschlagene Pankreas, die dann unter Umständen die Vitamine nicht mehr im Dünndarm absorbieren kann. Und das sind dann, in dem Moment ist das Canivita das Produkt, was man gibt, packt man einfach ins Maul und das wird nach 10 bis 15 Minuten schon im Körper nachweisbar sein und dient natürlich dann dementsprechend zur Versorgung der ganzen Organe. Also das wäre in dem Fall noch sehr gut.
Ja, das ist total gut und auf der Schiene bleibe ich jetzt. Es wird über die Schleimhaut aufgenommen. Wir haben ja gerade gesagt, Galle, Leber, dazu gehört natürlich auch der Darm. Diesen bitte unterstützen mit dem Darmgel von Canina. Das ist ein Probiotikum. Das kann ich genauso auch im Maul in die Schleimhaut schmieren. Das wird auch sofort aufgenommen und trägt dazu bei, dass die Darmfunktion wieder normal in Anführungszeichen wird. Und das ist ja immer das A und O, in dem Fall auch.
Ja, richtig, genau. Und was auf jeden Fall fehlt noch im Dickdarm, was ist es?
Elektrolyte. Elektrolyte, ja.
Na, wenn der Hund jetzt momentan sowieso Verdauungsprobleme hat, dann sind die Ballaststoffe zwar nett, aber vielleicht nicht hilfreich, aber Elektrolyte durchs Trinken sollten dementsprechend mit ins Wasser gegeben werden, sodass die Elektrolyte in den Dickdarm ankommen und dann dementsprechend dort auch helfen, ihre Funktion zu tätigen. Also auf jeden Fall, das sind schon mal so die grundlegenden Dinge, die hier auf jeden Fall helfen bei einer Pankreatitis oder aber einer exokrinen Pankreasinsuffizienz. Also dann nicht jetzt den Kopf in den Sand stecken und alles Mögliche, sondern wirklich sich darauf verlassen. Dort bitte einmal zum Tierarzt, bitte die Blutwerte checken lassen. Am besten sogar beides, das heißt Blut- und Kot-Screening mit dem Verdacht wirklich alles ausräumen und dann dementsprechend die Ernährung anpassen. Wirklich eine faserlose Ernährung nutzen, sowohl das Tier, was vegan ernährt wird, als auch fleischbasiert ernährt wird. Das muss ein leicht verdauliches sein. Und auch bei den veganen Produkten wirklich darauf achten, dass sie nicht zu stark faserreich sind, ja, und dementsprechend auch nicht zu fettreich sind. Und dann kann die Pankreas auch wirklich sich wieder erholen. Wenn dann tatsächlich eine chronische EPI attestiert werden sollte, dann festlegen, okay, was muss jetzt alles tatsächlich gegeben werden, eventuell bis zum Lebensende des Hundes, dann ist ein Ernährungsmanagement erforderlich und dann kann er trotzdem damit alt werden.
Ganz ja, siehe wichtig. Linus, ne? Husky Mix 14,5 Jahre, alles gut.
Ja. Genau.
Hat geklappt. Im Übrigen habe ich noch einen.
Auch das.
Der könnte mich jetzt schlagen, dass ich damit noch komme. Ich meine das aber nur gut. Als Ernährungsberaterin habe ich viel gesehen in meinem Leben. Du sprachst gerade von Elektrolyten. Mhm. Ich würde diese Elektrolyte tatsächlich durch die Mineral Tabs von Canina, die ich einfach auflöse, geben. Warum? Viele gehen dann dazu über und kaufen Elektrolyte für Kinder.
Nicht gut.
Und was ich neulich gesehen habe, die sind häufig mit Süßstoffen.
Ja, genau.
Bitte seid vorsichtig. Ja, das Schlimme ist, dass ich in meinem Leben wirklich schon viel gesehen habe. Nur das ist so der Trend. Deswegen bitte, bitte immer auf die Inhaltsangaben achten. Und Süßstoffe sind überhaupt nichts für Hunde, egal ob sie gesund sind oder an einer EPI oder an einer Pankreatitis erkrankt. Die dürfen wir dann nicht geben. Stattdessen bitte gerne Mineral Tabs von Canina. Die kann man auch in Wasser aufweichen.
Ja, genau. Auf jeden Fall ist das wichtig, weil wir haben hier unter Umständen eine Dehydrierung, ne, durch diese Erkrankung. Vor allem, wenn die auch viel Kotzen oder Dünnschiss haben, dann geht natürlich ganz viel Wasser mit verloren.
Joe sagt, wie es ist, ja.
Ja, genau. Und dadurch fehlt halt, wir müssen Natrium haben, um den Salzverlust auszugleichen. Wir müssen das Kalium haben, um den Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt zu stabilisieren. Wir müssen ein bisschen Glucose haben, was den Aufbau, die Aufnahme von Natrium und Wasser im Darm dementsprechend reguliert wieder. Und Chlorid, ne, was habe ich ja vorhin gesagt, das ist, wir müssen es haben für die Säure-Basen-Balance und von daher ist das ganz wichtig. Und was du gerade schon sagtest, Sabine, nach Möglichkeit wirklich für den Hund und nicht für Kinder, schon allein wegen des Zuckergehaltes.
Ja, wenn es wenigstens Zucker wäre, ne? Aber Süßstoff ist für Hunde in der Regel dann das Ende.
Genau, das war's für heute. Wir sind am Ende. Das Ende. Das andere Ende.
Das Ende, das schöne Ende. Wir sind fertig.
Wir sind fertig mit heute, mit Schönschreiben. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über, ja, natürlich 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns über Kommentare, und die ihr hinterlasst. Und wenn jemand ein Problem damit hat, mit einem Hund, der eine Pankreatitis oder eine EPI hat, dann möge er sich auch vielleicht bei uns melden. Und beratung@petman.de, und wir werden darauf reagieren. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Joe, ich habe noch eine Frage an dich, aber nur um dich zu triggern. Es gibt ja auch noch eine dritte Form der Erkrankung der Bauchspeicheldrüse. Jetzt rat doch mal, welche das ist.
Die dritte Erkrankung der Bauchspeicheldrüse.
Oder die auch durch die Bauchspeicheldrüse ausgelöst wird.
Eine dritte Erkrankung.
Ja,
eine dritte
das Erkrankung. Ist nicht die EPI.
Ich weiß jetzt nicht, welche du meinst. Es gibt einen Pankreastumor.
Das gibt's auch. Aber das geht ja auch nach innen. Das nennt man dann Diabetes mellitus.
Ach so.
Das ist ja der andere Weg.
Das
ist
unterwegs.
Ja auch eine Folge
natürlich.
Davon.
Ja,
das stimmt. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich wollte dich nur mal foppen. Noch nee, du so wolltest, quasi nein, ganz zum Schluss.
Nein, du wolltest damit eigentlich schon spoilern auf die nächste Sendung. Das hast du sehr schlau gemacht, weil da geht es nämlich um Diabetes mellitus, ausgelöst durch eventuell eine EPI oder eine Pankreasinsuffizienz.
Ja, hast du dich ja schnell wieder gerettet, ne?
Ja,
ne?
Also dann freut euch drauf. Bis zur nächsten Sendung.
Tschüss, tschüss. Mach's gut. Ciao.
Napfgespräche, der Podcast. Napfgespräche.